Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Das ist schön, in der Winterkirche heute mal mit zwei Flügeln zu arbeiten. Es hat so ein bisschen was von Feldhofen. Ich finde das schön, dass wir aber so alle zusammen hier Platz finden. Und es ist auch schon schön warm hier. Das hat auch was. Ich freue mich, dass wir Gäste haben, die gerade auf dem Presbyteriumswochenende in Überdorf waren. Ich glaube, das ist schon das Ende. Und die mit uns heute Morgen Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen. Wir haben so ein Liturgieblatt, damit man sich zurechtfindet. Manchmal sage ich auch noch was Kleines an, damit es übersichtlich wird. Weihnachten ist vorbei. Das ist bei uns jetzt gerade gestern sehr deutlich geworden, weil wir nachgeholterweise die Weihnachtsbäume hier unserer Gemeinde abgeholt haben. Und da ist nochmal so diese weihnachtliche Freude da gewesen. Vor allen Dingen, weil ich sehe schon die Kindergottesdienstkinder, wir so unterwegs waren, Spenden sammeln und dann so viel zusammengekommen ist für unsere Patenkinder, dass alle nochmal so richtig voll von Weihnachtsfülle und Freude waren und auch ganz dankbar waren und in dieses nachweihnachtliche, volle, fröhliche, nimmt uns der Wochenspruch mit. Der heißt nämlich, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Aus Johannes 1, 16. Und es wäre doch ein guter Vorsatz, der leicht durchzuhalten ist, die Fülle nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn man euch Kinder sieht, fällt einem das ja sowieso leicht. Schön, dass ihr Kindergottesdienstkinder heute Morgen da seid. Ihr könnt jetzt eure Kerze anzünden und während ihr dann rausgeht, singen wir euch vom Anfang bis zum Ende. Für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde. Und die Ausgangskollekte ist bestimmt für Aufgaben in der Auslandsarbeit der EKD. Da geht es um Stipendienprogramme für akademische Ausbildung von Theologinnen und Theologinnen weltweit. Vor allen Dingen bei den internationalen Partnerkirchen werden Menschen gefördert, die auch regimekritisch sind. Und so verbindet sich der Einsatz für Gerechtigkeit mit der theologischen Ausbildung und ganz konkret, jetzt muss ich den Namen nochmal nachgucken, wird die Kaiserin Auguste Victoria Stiftung gefördert. Das ist ein Begegnungszentrum auf dem Ölberg in Jerusalem, was entstehen soll, was vor allen Dingen auch interreligiösen Dialog fördern soll. Ich glaube, damit leisten wir einen wichtigen Beitrag auch zum Frieden. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen, du Morgenstern, du Licht vom Licht.
Thank you.
Eingangspsalm möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam beten. Der ist in diesem Beiheft. Wir haben ja zwei, was ist dieses blaue gemeint? Und zwar ist es da die Nummer 90. Ich beginne und Sie lesen dann die eingerückten Psalmen. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern.
Singet ihm und spielt ihm. Redet von allen seinen Wundern.
Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen.
Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit.
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seiner Auserwählten.
Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt.
Er denkt lediglich an seinen Mund, an das Wort, das er verheißen hat, für tausend Geschlechter.
Sind, mit unseren Stimmungen, Erfahrungen, unseren Enttäuschungen, vielleicht auch mit der Freude über unsere Weihnachtsbaumaktion gestern, mit unserer Sehnsucht nach Leben, Liebe und Orientierung. Alles hat Raum bei dir. Komm uns nah und gib uns, was wir brauchen, deinen Segen und deine Kraft, so viel, dass wir davon leben und andere damit stärken können. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen.
Für den heutigen Sonntag steht in Johannes 2, die Verse 1 bis 11, und ich lese ihn aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Hochzeit in Kana. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: Tut, was er euch immer befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm: Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Halleluja!
Zum Arzt. Sie hat Glück, sie bekommt schnell einen Termin und sie trifft auf jemanden, der zuhört, wirklich zuhört. Und kaum sitzt sie im Sprechzimmer, legt sie auch schon los. Ich bin ausgetrocknet, meine Tore sind verdorrt, meine Seele liegt am Boden. Das Schreien Jerusalems steigt zu mir herauf und ich kann den Schmerz meines Volkes nicht überhören. Die Mächtigen schicken ihre Leute aus, um Wasser zu holen. Sie eilen zu den Zisternen, doch sie finden nichts. Mit leeren Gefäßen kehren sie zurück, beschämt, erniedrigt. Sie verbergen ihr Gesicht. Der Boden ist hart und trocken, die Erde wie zerschlagen, denn es ist kein Regen im Land. Die Felder bringen nichts mehr hervor. Die Landarbeiter stehen beschämt da und verbergen ihr Haupt. Selbst die Hirschkuh auf dem Feld bringt ihre Jungen zur Welt und lässt sie dann zurück. Es gibt kein Gras, nichts zum Leben. Die Wildesel stehen auf kahlen Hügeln, schnappen nach Luft wie Schakale. Ihre Augen vergehen vor Hunger, denn es gibt kein Kraut, kein Halm kann sie nähren. Der Arzt schweigt. Dann sagt er leise, wahrscheinlich ahnen sie es selber schon, das ist was Ernstes. Damit können wir nicht abwarten. Er dreht sich um, geht an seinen Computer, klickt und murmelt, ich hatte da gerade einen sehr ähnlichen Fall. Da war doch gerade erst diese Frau Kebele da. Sie war doch hier in der Videosprechstunde. Ach, hier ist mein Memo. Frau Kebele, 28, klagt. Ich bin verzweifelt, fühle mich wie verwelkt. In unserem Dorf hat es seit fast einem Jahr nicht mehr geregnet. Doch ohne Regen gibt es kein Weideland für unser Vieh. Früher hatte ich 32 Rinder, aber wegen der Dürre sind sie alle gestorben. Das Vieh war die einzige Nahrungsquelle für meine Familie. Wir verdienten damit genug Geld, um die Schulsachen für meine Kinder zu bezahlen. Seit wir unser Vieh verloren haben, mache ich mir große Sorgen, was ich meinen Kindern zu essen geben soll. Das Leben ist hart. Der Mediziner wendet sich wieder Frau Juda zu. Ich habe da eine Idee. Bitte nehmen Sie doch einen Augenblick im Wartezimmer Platz. Im Wartezimmer spricht sie ein junger Mann an. Sorry, aber ich habe Ihr Gespräch mitgehört. Wirklich, genau was Sie sagen, ist das Problem. In Ostafrika regnet es seit Jahren zu wenig und dann plötzlich zu viel. Überschwemmungen, Ernten werden zerstört, Menschen verlieren alles. Das ist doch kein Einzelfall. Das passiert weltweit. Die Klimakrise macht aus Wetter Katastrophen. Sie haben jedes Recht zu klagen. Er zückt einen Flyer. Wollen Sie vielleicht bei unserem Klimabündnis mitmachen? Bevor Frau Juda antworten kann, ruft der Arzt sie wieder auf. Frau Juda, ich schlage Folgendes vor. Er hat einen aufmunternden Tonfall angenommen. Wir haben in unserer nächsten Teamsitzung hier im Gesundheitszentrum einen ganz ähnlich gelagerten Fall auf der Tagesordnung. Ich schlage vor, wir besprechen Ihren Fall dann gleich mit und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Sie werden sehen, unser multiprofessionelles Team, das findet oft die richtigen Schritte. Zum Team gehören außer ihm eine Psychologin, ein Sozialarbeiter und als Modellversuch eine Umweltwissenschaftlerin. Nach der Präsentation der beiden Fälle ergreift als erstes die Psychologin das Wort. Es liegt ja auf der Hand, beginnt sie, dass wir es hier mit einem mehrschichtigen Problem zu tun haben. Beachten Sie doch nur die Doppeldeutigkeit der Worte. Trauern und vertrocknen, verzweifeln und verwelken als Schilderung eines extremen Dürregefühls. Ja, es gibt da einerseits, geht es wirklich um reale Dürre. Aber dann hört man doch schon, da ist das Gefühl des Verwelkens von innen heraus zu verdorren. Es ist ein klares Ohnmachtserleben benannt. Wir haben da ein tiefliegendes, wirklich existenzielles Problem. Beide Patientinnen zeigen klare depressive Symptome. Ich rate zu einer Klimaangsttherapie in einer Praxis für ökologische Psychiatrie und Psychotherapie. Der Sozialarbeiter nickt. Dürre. Das sage ich ja schon lange, ist ein Grundproblem unserer Gesellschaft. Dürre ist doch kein Zufall. Die Mächtigen haben Ressourcen abgeschöpft. Übrig bleiben die Kleinen. Ohnmacht ist hier kein persönliches Gefühl, sie ist systemisch. Wir müssen die Widerstandskraft stärken. Vielleicht mit Gemeinschaftsprojekten. Schrebergarten, Selbsthilfe. Die Umweltwissenschaftlerin unterbricht. Moment mal, das ist doch alles nur palliativ. Wir reden doch hier nicht über Trostpflaster. Ermächtigung ist keine Floskel, sondern die einzig wirkliche Antwort. Nur wenn man reale Einflussmöglichkeiten hat, kann man dem Gefühl dauerhafter Ohnmacht überhaupt etwas entgegensetzen. Lösungen existieren. Technische, politische, gesellschaftliche. Gescheitert sind wir bislang noch nicht an fehlenden Lösungen, sondern am mangelnden Vertrauen in solche Lösungen. An unserem Zweifel an der eigenen Wirksamkeit. Ich schlage vor, die Patientinnen machen ein freiwilliges Jahr in einer NGO. Das wird sie stärken und ihre Selbstheilungskräfte aktivieren. Am Ende bekommen die Patientinnen Broschüren, Adressen, Therapieverordnung und den Rat, hören Sie dreimal täglich gute Nachrichten. Die Fachleute bleiben zurück. In der Kantine trinken sie Kaffee. Dann noch ein. Wir sind Teil des Systems, unterbricht die Umweltwissenschaftlerin das kollektive Schweigen. 2024 wurde erstmals die 1,5-Grad-Grenze bei weltweiten Temperaturanstieg überschritten. Auch unser Alltag trägt dazu bei. Der Sozialarbeiter seufzt. Frau Kebele zahlt für unser Leben. Und Frau Juda, ist die nicht vielleicht auch selber mitschuld am Unglück? Und die Psychologin, ein klassisches Schulddilemma. Wir können nicht genug tun und wir können nicht nichts tun. Der Sozialarbeiter hat ein paar Semester an einer kirchlichen Hochschule studiert und das Grüppchen beschließt, seiner Idee zu folgen. Sie verabreden sich am kommenden Wochenende zum Gottesdienstbesuch. Da sollen doch Experten für Schuldfragen zu finden sein. Frau Juda macht sich währenddessen völlig erschöpft auf den Heimweg. Kurz vor der Haustür trifft sie ihren Nachbarn. Na, Sie sehen aus, als seien Sie schlecht ins neue Jahr gekommen, begrüßt er sie, nicht wirklich aufbauend. Ach, sagt sie und gibt sich einen Ruck, sieht man es mir also an. Ich habe das Gefühl, dass mir alles entgleitet. Ich stehe mitten in dieser Misere und weiß oft nicht einmal mehr, wo ich überhaupt falsch abgebogen bin. Schon mal an Therapie gedacht? Fragt der Nachbar mitfühlend. Frau Juda winkt ab. Den Medizinern ist auch nichts Richtiges dazu eingefallen. Probieren Sie es doch mal mit der Kirche. Früher waren die doch Experten in solchen Angelegenheiten. Und so ergibt es sich, dass sich alle im Gemeindegottesdienst wiederfinden. Frau Juda hört zu. Was sie da zu hören bekommt, irritiert. Dabei kann sie den Anfang der Geschichte super nachvollziehen. Es geht um leere Krüge, um Mangel, um Durst. Auch hier sitzen die Gäste auf dem Trockenen. Ist halt nicht die Zeit zum Feiern, denkt sie noch. Aber dann plötzlich Überfluss, Hochzeit zu Kana, Krüge voller Wein, Freude, Jesus mitten unter den Menschen. Sie denkt, ist das nicht ein bisschen unpassend? Jetzt feiern? Ihre Verwirrung wächst mit der Fortsetzung der Geschichte. Jesus scheint die Fülle dieser Stunden auch noch zu genießen. Mit den Feiernden teilt er ein kleines Stück seiner himmlischen Freude. Ein sympathisches Bild von ihm eigentlich, schießt es ihr plötzlich durch den Kopf. Dann in diesem Bild flackert es wieder auf. Ihr verloren geglaubtes Gottvertrauen. Gott ist doch ein Gott, der sich kümmert, der sie sieht. Und der die Schreie seines Volkes hört. Sie hängt ihren Gedanken nach und ist erst wieder dabei, als eine Einladung zum gemeinsamen Mahl erfolgt. Frau Juda will jetzt nicht unhöflich sein und geht mit nach vorne. Die Menge an Wein erscheint ihr übersichtlich. Und wenn sie genau in sich hineinspürt, ist es wohl auch gar kein Wein. Alkoholische Wirkung zeigt er jedenfalls nicht. Seltsamerweise fühlt sie sich trotzdem erleichtert, als links und rechts neben ihr kräftig jemand ihre Hand greift und sie hört, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Später wird sie denken, ach, so ein Moment des Kraftschöpfens hatte sie lange nicht mehr. Beim Schlussgebet fühlt sie sich zum ersten Mal seit langem wirklich verstanden. Gott, warum bist du wie ein Fremder? Wie ein Wanderer, der nur eine Nacht bleibt. Warum tust du so, als ob du nicht helfen kannst? Warum bist du wie ein Held, der nicht retten kann? Du bist doch in unserer Mitte, Gott. Und wir tragen deinen Namen. Verlass uns nicht. Diese Worte hallen noch in ihr nach, als sie am Ausgang überraschend auf ihr medizinisches Team trifft. Sie entscheiden sich gemeinsam, noch etwas trinken zu geben. Vielleicht hat der kleine Schluck beim Abendmahl die Zungen gelockert. Vielleicht war es auch etwas anderes. Alle fühlen sich aufgewühlt. Wieder eröffnet die Psychologin. Ihre Kraft zu klagen möchte ich haben, Frau Juda. Die dürre, hoffnungslose Wüste, die schmerzhafte Wirklichkeit, das alles nicht verdrängen müssen, das alles einfach Gott vor die Füße werfen, statt Förderprogramme zu schreiben. Ihre Klage, die ist wenigstens ehrlich. Sie verdrängt nichts. Das ist befreiend. Der Sozialarbeiter, vielleicht sollten wir das auch lernen. Klagen, nicht beschönigen und nicht gleich wissen, wie es geht. Frau Juda denkt an die Tradition ihres Volkes, an die Erfahrung mit Gott. Dann fasst sie sich ein Herz und sagt leise, vielleicht dürfen wir tatsächlich noch etwas von Gott erwarten. Trost, Heilung, Möglichkeiten, die wir selbst nicht sehen. Vielleicht können wir Gott an seinen Bund erinnern und sagen, verlass uns nicht. Du bist doch der Schöpfer dieser Welt. Du hast Möglichkeiten, die über unsere weit hinausgehen. Die Umweltwissenschaftlerin nickt und lächelt. Vielleicht hat Veränderung schon begonnen, in uns. Haben wir nicht gerade alle einen Moment lang gespürt, wie es auch sein kann? An dieser Stelle verlassen wir die Runde. Wenn Sie den Predigttext im Ganzen lesen wollen, finden Sie ihn bei Jeremia im 14. Kapitel. Das sind die Verse 1 bis 9. Ich bin Frau Juda sehr dankbar für ihre Geschichte. Die Zeiten, in denen wir uns selber beruhigen können und uns einreden, alles ist vielleicht gar nicht so schlimm, die sind vorbei. Und ganz ehrlich, wir brauchen ja die Realität auch nicht beschönigen. Wir dürfen klagen wie Frau Juda, laut, ehrlich und ungeschützt. Und wir können und müssen sogar genau hinsehen, die Wunden von Menschen und der Natur beim Namen nennen. Und mittendrin können wir aber auch gleichzeitig mehr ahnen und glauben als sicher wissen. Aber wir können ahnen und spüren. Gott ist da, hält aus, hört zu. Vielleicht verborgen, aber nie verschwunden. Gott ist und bleibt ein sicherer Ort für unsere Klagen. In der Wüste, in der Not, in der Leere. Ich glaube, solche Klage ist kein Rückzug. Sie ist eigentlich der Anfang von Hoffnung. Weil solche Klage überhaupt erst öffnet für das, was es zum Beispiel im Abendmahl zu erleben gibt und was Bach so wunderschön vertont hat. Die Elenden sollen essen, sollen sich laben an Speis und Trank. Die Hungrigen sollen satt werden und wer durstig ist, soll trinken ohne Geld. Was für ein schönes Bild dafür, dass es in der größten Not Fülle geben kann. Denn du bist doch in unserer Mitte Gott und dein Name ist über uns ausgerufen. Verlass uns nicht. So soll es sein oder in der Sprache der Bibel. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich darf im Anschluss an den Gottesdienst einladen zum Kirchenkaffee. Das hat man ja hinten schon gesehen, da ist schon gedeckt, da können wir gerne miteinander ins Gespräch kommen. Dann lade ich auch ein, am kommenden Dienstag, 19 Uhr, zur Trauergruppe Raum geben. Da finden sich Informationen auch im Gemeindebrief. Das ist vielleicht nicht für alle das, aber man kann es gut weiter sagen. Dienstag, 19 Uhr. Und dann am 25. Januar, also am kommenden Sonntag, herzliche Einladung, 10 Uhr Gottesdienst mit dir, Georg, hier wieder im Gemeindehaus.
Thank you.
wir, wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Barmherziger Gott, wir haben Brot und Saft geschmeckt. Wir danken dir, dass du unsere Kraft und Stärke sein willst. Lass uns etwas von dieser Erfahrung mit nach Hause nehmen. Hoffnung, Mut und Kraft für alles, was uns bevorsteht. Gott, du bist die Fülle. Wir bitten für alle, die Hunger leiden, Durst haben, erschöpft oder verzweifelt sind. Schenke ihnen Kraft, dass sie aushalten, und Hoffnung, die Wege zeigt. Wir bitten für die, die Verantwortung tragen, dass sie die Ursachen erkennen und Entscheidungen treffen, die Leben sichern. Und wir bitten für uns selbst, dass wir unsere Begrenzung sehen, ohne zu verzweifeln, und dass wir dort handeln, wo wir etwas verändern können. Wir bitten für unsere Gemeinschaft, dass wir Orte finden, an denen deine Nähe und dein Lebensgeist spürbar werden. Ein Stück Brot, ein Schluck Wein zur rechten Zeit. Gott, du bist in unserer Mitte, verlass uns nicht. Amen. Wir singen Segne und Behüte.
Auf dich und schenke dir Frieden.
Wir hören noch einmal den Chor.